SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Barbara Mundel ist Dramaturgin und Regisseurin am Theater, vor allem aber Intendantin. 11 Jahre lang hat sie das Theater Freiburg geleitet und in dieser Zeit eine Debatte um das Stadttheater der Zukunft angestoßen. Sie hat unter anderem die Bürger und Bürgerinnen als Akteure auf die städtische Bühne geholt. Heute ist sie Intendantin der Münchner Kammerspiele, also wieder eine ganz andere Situation. Und ganz andere Zeiten auch, die vielleicht wieder nach einem anderen Theater verlangen. Willkommen bei Tandem, Frau Mundel.
Vielen Dank.
In den letzten Wochen wurden an den Kammerspielen auch Texte ukrainischer Autoren über den Krieg gelesen, bei freiem Eintritt und verbunden mit einem Spendenaufruf. Wie war das und wie hat das Publikum das angenommen?
Das Ganze hat eine Geschichte. Wir haben wir nennen das Sisterhood mit verschiedenen Theatern in Mitteleuropa, auch in Warschau, unter anderem auch mit 2 Theatern in Kiew. Gab es im Dezember noch ein Festival bei uns und diese Künstlerinnen sind dann nach Deutschland geflüchtet und haben dann bei uns angedockt und seitdem gibt es sozusagen diese Zusammenarbeit. Wir haben dann versucht, Stipendien zu besorgen, Unterkünfte, sind ungefähr 15 Menschen, für die wir jetzt Verantwortung haben. Und eine dieser Autorinnen, Anastasia Kosudi, hat ihre Freunde, die in Kiew geblieben sind oder in der Ukraine, gebeten, Texte zu schreiben. Und das hat dann stattgefunden und diese Texte wurden dann in diesen Lesungen, in 2 Lesungen verarbeitet, gelesen von ukrainischen Schauspielerinnen und unseren Ensemblemitgliedern. Und wir haben auch versucht, andere Theater damit einzubeziehen, Gorki Theater, Mannheim. Diese Texte wurden dann an verschiedenen Theatern gelesen. Und das Publikum, ich war bei der ersten Lesung dabei und es ging mir selber auch so, dass es unglaublich wichtig ist, sozusagen den Krieg nochmal nicht nur aus dieser visuellen und immer nur politischen, sondern aus dieser, ich sag mal, künstlerisch-dokumentarischen Ebene sich nochmal anders vor Augen zu führen. Es entsteht ein anderer Raum, auch wenn man Stimmen live hört, wenn man Menschen sieht und hört, die entweder geflüchtet sind oder sehr intensive Beziehungen haben. Es entsteht ein anderer Raum rundum, finde ich nochmal, weil die Gefahr, die die Kolleginnen auch immer beschreiben oder vor der sie am meisten Angst haben, ist, dass wir abstumpfen, dass das so eine Normalität wird, dass dort Krieg herrscht. Und das ist wie nochmal so ein anderer Stich ins Herz, finde ich, wenn man die Texte live gelesen hört.
Über das Projekt, das Sie davor schon hatten mit ukrainischen Schauspielern oder Schauspielerinnen und Theatern, sprechen wir gleich noch. Aber was nochmal diese Lesungen anlangt, entsteht sowas aus so einem menschlichen Impuls raus? Wir müssen auch was machen oder würden Sie schon sagen, Theater muss aktuell reagieren?
Ja, ich finde, wir müssen reagieren und trotzdem versuchen, darüber nachzudenken, dass es Kunst bleibt oder wird oder so. Diese Grenze ist ja nicht so leicht immer zu ziehen zwischen Kunst und Politik. Und das geht ja auch hin und her, aber in dem Fall ist mir das total wichtig gewesen. Und dadurch, dass wir ganz konkret die Menschen hier waren und hier sind nicht nur Schauspielerinnen, sondern Autorinnen, Regisseurinnen, war das ein ganz, die wollen nicht zu Wohlfahrtsempfängerinnen werden, sondern die wollen vor allen Dingen ihre Stimmen, dass ihre Stimmen gehört werden. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und da war das dann so ein ganz normaler oder so ein ganz organischer Vorgang für uns. Wir haben auch Stücke ins Ukrainische übersetzen lassen. Vorher, im Dezember, waren die halt hier. Und dann gibt es ganz viel Verbindungen sozusagen. Und dann ist das ja nochmal wichtiger, dass man dann darüber nachdenkt, wie reagiert man jetzt und welche Möglichkeiten, welche Plattformen kann man bieten. Machen ja viele Häuser auch, also sind da involviert in diese Überlegungen.
Wir haben gerade schon von den Lesungen ukrainischer Künstler aus aktuellem Anlass gesprochen, aber die Verbindung, Sie sagten es, Frau Mundel, die bestand für die Kammerspiele schon zuvor. Ende 2021 gab es dieses Festival Entfernte NachbarInnen, das zu dieser sogenannten Sisterhood, der künstlerischen Schwesternschaft mit Kiew, gehörte. Projekt für den Austausch mit TheatermacherInnen dort. Was haben Sie da alles gemacht und wie sieht diese Schwesternschaft aus? Wie kamen Sie auf Kiew und die Ukraine?
Wir haben eigentlich in der Vorbereitung über München gemerkt, dass es an den Kammerspielen gab es in den 20er Jahren wir sind ja dabei, die Vergangenheit der Münchner Kammerspiele und den Nationalsozialismus intensiv und sehr umfassend aufzuarbeiten. Und da gab es sehr, sehr viele Verbindungen, ich sage jetzt mal Mitteleuropa. Und wir haben dann gesagt, okay, das ist ein interessanter Punkt. Kiew ist eine Partnerstadt von München, das habe ich aber eigentlich erst später dann so richtig begriffen. Und wir haben gesagt, das ist ein kultureller Raum, gen Osten zu gucken, der nicht so richtig im Fokus ist, der Kulturszene, lass uns das machen. Polen, wir haben eine Sister mit dem TR Warszawa und wir haben dann Kiew und Vilnius und haben da versucht, nicht nur über Festivalstrukturen, sondern tatsächlich auch in so einen Austausch zu kommen. Wie macht ihr denn eigentlich Dinge? Was bedeutet für euch Ensemble? Wie setzt ihr euch mit dem Thema Macht und Hierarchie auseinander und so? Also auch so andere Themen haben in der ersten Spielzeit ein großes Online, ja, kann man sagen, Festival gemacht, in der wir uns genau über diese Fragen ausgetauscht haben. Und es gibt ein privates Interesse bei mir und auch bei anderen Kollegen. Das ist dann aber eher zufällig vielleicht, dass ich sage, das ist ein kultureller Raum im weitesten Sinne, der mich sehr interessiert, der auch Russland übrigens einschließt. Aber da haben wir keine Sisterhood hingesponnen. Und genau, so kam das und dann hat das ein bisschen gedauert, bis wir dann Anträge geschrieben hatten und so. Und dann kam es im Dezember. Wir sind selber im Sommer, sind Kollegen von uns in der Ukraine gewesen, haben die Partner, möglichen Partnerinnen dann besucht vor Ort. Und dann der Dezember war der erste quasi offizielle Besuch. Ich denke, so also ungefähr 20 Menschen. Und wir haben sowohl kleine Produktionen erarbeitet, eine Ophelia-Produktion. Wir haben Diskussionen zum Thema zivilgesellschaftlicher Ungehorsam Belarus und Ukraine gemacht im Dezember. Und die kann man auch bei uns auf der Website sehen übrigens und hören. Und wir haben eine sehr schöne Produktion gemacht, was gezeigt, was ist jüdische Musik, in der dann eine unserer Spielerinnen mitbeteiligt war. Also Diskussionen, Gespräche, künstlerische Programme und eigentlich sollte jetzt im Februar, März Produktionen von uns, künstlerische Teams in die Ukraine fahren. Da wurden wir dann überholt von den politischen Ereignissen und von dem Ausbrechen des Krieges und es haben sich dann aber von diesen Künstlerinnen einige relativ schnell nach Deutschland geflüchtet. Viele sind dann erstmal in Warschau geblieben, einige in Berlin und so nach und nach wurden es dann so 15 bis 20 Menschen, die jetzt hier in München sind, die wir versucht haben, erst in Künstlerwohnungen unterzubringen und so nach und nach jetzt versuchen, für die Kolleginnen andere Situationen zu schaffen. Das ist uns zum Teil auch schon gelungen. Und es geht um die nächsten Level, ob wir zwei der Schauspielerinnen bei uns im Ensemble mithilfe der Martin-Roth-Initiative ins Ensemble übernehmen. Also es ist ein großes, vielfältige Aufgaben, die da auf alle warten.
Ja, steht die Sisterhood plötzlich in einem ganz anderen Kontext wieder.
Ja.
Und Sie als fast frisch gebackene Intendantin müssen das alles abwickeln. Sie waren 11 Jahre Intendantin in Freiburg, wir haben es gesagt. Viele Hörerinnen und Hörer werden Sie davon noch kennen, hier von SWR 2. Jetzt also seit anderthalb Jahren bei den Kammerspielen. Ich weiß nicht, ob man das ganz knapp zusammenfassen kann, aber was sind denn für Sie und Ihre Arbeit so die wesentlichen Unterschiede zwischen dem Freiburger und dem Münchner Theater? Wenn man von der relativen Provinz in die Großstadt kommt, wenn man Konkurrenz hat in der Stadt plötzlich. Es ist ja schon ein ganz anderes Arbeiten, oder?
Es ist total anders, ja. Es fühlt sich irgendwie total anders an. Ich glaube, für mich persönlich ist der größte Unterschied, dass ich mich davon nicht beeindrucken lassen will. Und das andere ist aber sicherlich, dass es sich nicht um ein Drei-Sparten-Haus handelt. Nicht Musiktheater und nicht Tanz erstmal strukturell mit zu verantworten, das ist ein riesengroßer Unterschied. Mhm. Und es ist auch so, dass ich das zum Teil auch wirklich vermisse. Manches vermisse ich auch nicht. Und diese Konzentration auf, was Schauspiel heute bedeutet, die finde ich schon ziemlich klasse jetzt für mich, dass ich das Gefühl habe, ich muss nicht so breit, mich breit aufstellen und verstehen und versuchen zu ermöglichen in allen Sparten. Wobei ich nach wie vor versuche, Tanz in ausgewählten Produktionen oder Positionen mitzudenken. Mit den Kolleginnen von der Dramaturgie gemeinsam haben wir auch schon getan, haben wir mit einer Produktion von Doris Uhlich mit eröffnet, haben bei Touch Tänzer involviert von Falk Richter die Produktion. Das ist etwas, was mich ja total interessiert. Und Musiktheater suchen wir oder die Staatsoper sucht die Zusammenarbeit mit uns. Das hat jetzt nicht stattgefunden. Die mussten die Koproduktion von Castellucci absagen. Übrigens auch wegen der kriegerischen Ereignisse, weil das Orchester von Kurenzis nicht ausreisen konnte. Deswegen wurde diese Koproduktion mit uns abgesagt. Da wären unsere Schauspieler beteiligt gewesen. Da suchen wir die Kooperation, suchen die nächsten Schritte.
Verstehe. Da rennen die bei Ihnen als Opernliebhaberin natürlich offene Türen ein wahrscheinlich.
Ja, genau.
Einen der Arbeitsumstände in München kennen Sie aber schon von Freiburg. Sie müssen sparen. 2 Millionen, glaube ich, im Jahr 2022 habe ich gelesen. Wie hart ist es? Wo setzen Sie an? Wie kriegen Sie das hin?
Also ich glaube, das richtig große Problem wird erst auf uns zukommen. Ich hoffe irgendwie natürlich nicht. Wir konnten einiges abfedern von diesen Sparmaßnahmen mit einer Rücklage, die wir gebildet hatten, und mit der Kurzarbeit, in die wir ja gekommen sind, konnten wir dann einiges abfedern. Aber jetzt in dieser Spielzeit ist das aufgebraucht, mit Ende dieser Spielzeit. Und jetzt kommt es natürlich zu dem Thema Mindereinnahmen wegen Corona. Und jetzt wird sozusagen die Situation ernst. Allerdings bin ich guten Mutes, die politisch Verantwortlichen haben und zugesagt, dass das eine einmalige Kürzung war. Natürlich haben sich die Dinge inzwischen geändert. Der Krieg hat Auswirkungen. Die Stadt wird über Gewerbesteuereinnahmen wieder neu nachdenken und neue Zahlen veröffentlichen. Und dann wird man sehen, wo man steht. Ich hoffe, dass das Theater nicht substanziell beschädigt wird.
Was hatten Sie sich denn, abgesehen von all dem, sonst vorgenommen für München? Also haben Sie irgendwo Ihr persönliches Manifest für die Kammerspiele notiert?
Ja, wir haben eine Art Grundüberlegungen angestellt. Ein paar Dinge konnte man und kann man ja auch sehen. Da geht es um die Frage der Inklusion. Was heißt das eigentlich, ein inklusives Ensemble, ein inklusives Theater, da Schritte weiterzugehen, das Theater auch genuin als ein zeitgenössisches Theater zu verorten. Wir haben die Zusammenarbeit mit Autoren sehr vorangetrieben. Auch eine Produktion, mit der wir jetzt ja beim Theatertreffen eingeladen sind, Sivan Ben-Yishais Like Lovers Do, das ist ein wichtiger, wichtiger Schwerpunkt. Und das andere, was bis jetzt nicht wirklich möglich war, ist die Vernetzung mit der Stadtstruktur. Das bringe ich so ein bisschen auch aus Freiburg mit, wie das geht. Das geht hier unter anderen Bedingungen. Die Stadt ist viel, viel größer und die Wege sind länger, auch die Wege des Verstehens, die Wege der Verbündeten finden. Aber das ist etwas, was aufgrund von Corona einfach überhaupt noch nicht möglich war.
Erzählen Sie uns aus diesen aufregenden Zeiten einen der Glücksmomente, Frau Mundel, die Sie seither an den Kammerspielen erlebt haben.
Zwei fallen mir ein. Der erste war die Eröffnung unserer zweiten Spielzeit mit Effingers. Das war eigentlich eine Produktion, die sollte in der ersten Spielzeit noch Premiere haben. Das ging dann wegen Corona nicht. Und dann haben wir uns entschlossen, sie 2 Wochen nach der Pause fertig zu probieren und dann rauszukriegen. Und auf einmal war das Haus voll. Wir durften ja irgendwie gefühlte 3 Tage mit 100% spielen. Und da standen wirklich Leute, die Schauspieler hatten Tränen in den Augen. Wir haben das Publikum bewirtet in so ein Glas Sekt. Man musste immer noch Abstand halten oder nee, da musste man, glaube ich, weiß gar nicht mehr, wie es war. Oder nur Maske, ich weiß gar nicht mehr, wie. Auf jeden Fall war das irgendwie ein unglaublicher Moment nach diesen fast 8 Monaten. Zwar arbeiten, aber nicht gesehen werdend, wovon Theater ja lebt, war das echt ein unglaublicher Moment. Und dann dachte man auch so für kurz, so geht es jetzt weiter. Aber 3 Wochen später kam dann 25%. Aber das war ein unglaublicher Moment, den werde ich, glaube ich, nie vergessen.
Und der andere?
Ungläubiges Staunen. Und der zweite Moment war, glaube ich, für mich jetzt, als jetzt so die Einladungen für Festivals ist, so eintrudelten, so das Gefühl zu haben, okay, irgendwie sind wir doch gesehen worden, obwohl wir nur für 25% gespielt haben. Normalerweise bin ich da nicht so empfänglich dafür oder so, aber da war das für mich irgendwie so, wow, super, wir sind irgendwie doch angekommen oder so scheinbar, weil man in diesem Jahr oft nicht mehr wusste manchmal. Wir waren eigentlich nur noch mit Corona-Umsetzungen und neuen Verordnungen, hatte man das Gefühl, beschäftigt. Und wo stehen wir eigentlich? Und
ja, das ist ja auch man hatte ja schon ein bisschen Angst, ich weiß nicht, wie Sie das erlebt haben und wie sich es jetzt abzeichnet, dass die Theater in der Pandemie auch fürs Publikum dann so an Relevanz einbüßen.
Ja, genau. Also ich meine, wie soll man auch Relevanz bewahren, wenn man nicht besucht werden kann? Das ist, finde ich, immer so. Und da beißt sich die Katze immer so in den Schwanz. Wir haben ja viele, viele Theater. Auch wir haben dann ja experimentiert. Ich glaube, es ist uns auch 2 Produktionen gelungen, die wir dann online ausgespielt haben. Wir Schwarzen müssen zusammenhalten, eine Erwiderung und flüstern in stehenden Zügen. Die beiden Produktionen haben wir dann tatsächlich auch massiv dafür gedacht und haben da unsere Erfahrungen gesammelt, gelernt, und trotzdem war das tatsächlich eine harte Probe und dieses Nachdenken darüber, weil wir haben auch zum Beispiel versucht, Schaufenstertheater zu machen, unglaublich viele Formen versucht auszuprobieren, das wurde dann aber alles verboten, auch Leute durften dann nicht mehr auf der Straße stehen, und also das war ja schon sehr rigide und es ging dann wirklich ja auch gar nichts mehr. Und dieses Thema, diese Relevanzdiskussion finde ich echt immer so ein bisschen schwierig. Und jetzt sind wir ja wieder bei 100%, aber man merkt natürlich, die Diskussion wird ja auch geführt, dass das Publikum noch nicht wieder in dem Maße da ist, wie es eigentlich notwendig wäre oder wie es toll wäre. Gibt es jetzt verschiedene Thesen und verschiedene Diskussionen darüber, warum das so ist. Aber ich bin da trotzdem guten Mutes, dass Theater sich da durchsetzen wird und dieses Bedürfnis danach wieder zusammenzukommen. Aber die Leute sind verunsichert. Sie warten so ein bisschen ab, glaube ich, wann sich das wieder beruhigt. Und der Krieg ist absolut ein Einbruch gewesen. Wir haben das bei uns nicht so stark gemerkt, aber andere Theater haben das berichtet, dass das bei ihnen total deutlich zu merken war, dass das was mit den, so wie Corona was mit den Köpfen und den Herzen macht, so macht das der Krieg natürlich auch. Und dieser Rückzug ins Private oder in Ängste und eher allein sein, das mit sich auszumachen nach Corona, ist sicher so ein auch gefährlicher oder eine Bewegung, die wir dringend auffangen müssen, finde ich.
Da passt dann umso besser die Überschrift Ihres Hefts zur Spielzeit 21/22. Das ist diese Frage, wohin gehen wir so unsicheren Schrittes? Wie finden Sie Antworten?
Also ich Antworten kann ja Theater eh nicht geben, auch nicht nur Fragen. Das finde ich auch falsch. Aber ach übrigens, das ist noch ein dritter Glücksmoment. Fällt mir gerade ein, aber an dem kann ich das vielleicht verdeutlichen, was ich meine. Klar, wir stellen als Künstlerinnen und Theater ganz besonders, stellt Fragen, Antworten. Weiß ich nicht, ich finde es ja schon irgendwie wichtig zu wissen, oder mir gefällt diese Formulierung, wohin gehen wir so unsicheren Schrittes, weil wer gibt das schon zu, dass die Schritte unsicher sind, aber wir gehen immerhin vorwärts, oder? Das sagt ja dieser Satz. Wir gehen wohin, wir wissen nicht ganz genau wohin, und wir haben unsere erste Spielzeit eröffnet mit einer Produktion von Falk Richter, Touch, die sich mit Tänzern und Schauspielern auch mit der Pandemie, mit sozialer Nähe, mit allem Möglichen auseinandersetzt, zum Teil sehr berührend, zum Teil sehr witzig. Und die konnten wir dann auch nicht richtig spielen. Das ist eine große Produktion. Und dann haben wir eine Wiederaufnahme in der zweiten Spielzeit gemacht. Und ich hatte das Gefühl, das war auch so ein Glücksmoment. Die Leute gucken mit dem Jahr Pandemie im Nacken und in den Körpern auf einmal tatsächlich mit einem anderen Verständnis und einem anderen Emotion auf diese Produktion. Und ich glaube, das ist sozusagen das, was Theater kann, dieses Gefühl zu vermitteln. Da entsteht ein, was ich auch versucht habe, vorhin von den Ukraine-Lesungen zu beschreiben, da entsteht ein anderer Raum jenseits der journalistischen Auseinandersetzung, der statistischen Auseinandersetzung mit Corona. Zum Beispiel, was macht das mit uns? Welchen Raum hat das Nachdenken über Tod? War das alles richtig, was wir da gemacht haben? Überhaupt dafür einen Raum zu bieten, erstmal jedem Einzelnen, aber dann natürlich, indem man ein Theaterstück gemeinsam sieht, wie Touch zum Beispiel, oder wir haben auch eine Lesung gemacht, die sich mit Corona auseinandersetzt, entstehen andere Möglichkeiten, es zu bearbeiten, und andere Räume. Ein ästhetischer Raum ist zwar auch ein politischer Raum, aber nicht ausschließlich. Spricht andere Sinne an.
Jetzt machen wir noch einen Raum auf. Sie sind ja nach 9 Männern jetzt auch die erste Intendantin der Kammerspiele. Schwingt da dann noch so ein unausgesprochener Zusatzauftrag für Sie mit?
Ja, das war in Freiburg und in Luzern übrigens auch schon so. Ich habe mich an diesen Zustand etwas gewöhnt.
Verstehe.
Ja, ich finde, also ein Zusatzauftrag, den gebe ich mir vielleicht dann selber, indem ich so ein bisschen genauer hingucke und wir dann gesagt haben, okay, zum Beispiel die Therese Giese anders ins Scheinwerferlicht zu stellen.
Indem Sie den Saal umbenannt haben.
Indem ich den Saal von Kammer 2 bei Matthias Lilienthal, davor hat er immer wieder seinen Namen gewechselt, Spielhalle war es bei Johann Simons, das neue Haus bei Frank Baumbauer, davor gab es das noch nicht. Und da so einen anderen Fokus drauf zu setzen, den Humor dabei nicht zu verlieren, aber trotzdem sehr klar das Thema des Feminismus auf unterschiedlichen Ebenen zu spielen. Ja, das tun wir, glaube ich. Aber wir interessieren uns, glaube ich, für viele Stimmen, die oft nicht gehört werden. Dazu gehört auch das Thema der Inklusion. Dazu gehören auch andere Stimmen.
Barbara Mundel ist zu Gast in SWR 2 Tandem, erfahrene Theatermacherin, Regisseurin, Dramaturgin. Sie war in den 90ern bei Frank Castorf an der Berliner Volksbühne, danach Direktorin in Luzern, Chefdramaturgin an den Münchner Kammerspielen, die sie heute als Intendantin leitet. Und dazwischen lagen unter anderem 11 prägende Jahre Intendanz am Theater Freiburg. Sie haben gesagt, Frau Mundel, es habe Sie immer die Frage geleitet, was für ein Theater zur Stadt passt. Wie findet man sowas raus und was waren Ihre Ergebnisse?
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist viel Gespräche, viel Nachdenken, viel Zuhören und diese Frage, wo befindet man sich, was ist dieses München, bei mir sicherlich ja auch, ich habe hier schon mal studiert, lange bevor ich Chefdramaturgin war, ich war schon mal 3-4 Jahre in München als Studentin, dann kam diese Chefdramaturgiezeit, die war sehr kurz, sehr intensiv, da haben wir zwar zum Beispiel zusammen mit Björn Bicker und Malte Jelden und anderen ein großes Projekt gemacht, das sich sehr intensiv mit der Stadt auseinandersetzt. Bunny Hill hieß das, was dann durchaus modellhaft wurde für einen großen Fonds, den die Bundeskulturstiftung dann aufgelegt hat, wie sich Theater mit Städten anders verbinden können, mit dem Ort, an dem sie Theater machen. Und das ist etwas, das ist sicher eine Frage, die mich noch immer umtreibt, die mich noch immer interessiert und diese Frage, wer geht nicht ins Theater, die lässt mir einfach keine Ruhe. Und wie können wir das ändern? Und da gibt es jetzt viele, viele verschiedene Themen und Fragestellungen. Es hat ganz viel mit Schule zu tun, mit unserer Auseinandersetzung mit Bildung. Was verstehen wir da eigentlich drunter? Warum haben Kinder nicht einen selbstverständlichen Zugang zum Theaterspielen, zu Kunst? Warum ist das so in unseren Bildungsverständnis so an den Rand gedrängt worden, obwohl wir alle wissen, dass das einen unglaublichen, empowernden Einfluss hat und Möglichkeiten für Kinder. Und das ist etwas, was mich wirklich umtreibt. Und
Sie haben das dann in Freiburg ja auch angestoßen, dass dann zum Beispiel eine ehemalige Kneipe zur Tanztheaterfiliale wurde. Da kamen doch Kinder hin, ne?
Ja, da kamen auch Kinder hin, aber wir haben vor allen Dingen auch große Projekte mit Kindern gemacht, wo wir gesagt haben, zusammen mit den wirklich tollen Lehrerinnen und dann auch irgendwann überzeugten Direktorinnen von Schulen, wir machen 6 Wochen Theater statt Schule. Und das hat natürlich alles was mit Erfahrung zu tun gehabt. Wir haben auch irgendwie weniger anspruchsvolle Dinge getan. Und das war dann aber wirklich eine super Erfahrung, dass Kinder 6 Wochen die Chance hatten. Und wir haben das bei uns im Theater gemacht. Wir haben ganze Klassen dann zu uns ins Theater geholt. Künstler gut bezahlt, das total ernst genommen und mit den Kindern gemeinsam 6 Wochen Workshops, Theater gespielt und Projekte entwickelt und die dann auch gezeigt. Auch im großen Haus gezeigt. Und in der Evaluation war ganz klar, was das mit den Klassen gemacht hat, was das mit den einzelnen Kindern gemacht hat. Und das ist so etwas, wo ich, wenn ich darüber jetzt erzähle, auch das war in Corona, Schularbeit ist ja ganz schwierig gewesen, überhaupt so Verbindungen nach außen zu knüpfen. Und diese Arbeit mit Schülerinnen zu spielen, Kunst zu entdecken für sich als ein Ort, das finde ich halt total wichtig.
Um nochmal auf Freiburg zurückzukommen, Sie sind dann auch, also zu diesen Bemühungen, das Theater zu den Menschen zu bringen, sind Sie auch in einen mobilen Container gegangen und haben an verschiedenen Plätzen der Stadt gespielt. Was war da die Idee oder wie haben Sie das erlebt im Ergebnis?
Das war eine Zusammenarbeit mit Raumlabor, die damals noch nicht so berühmt waren, wie sie jetzt sind. Und dieser Container war gleich in unserer ersten Spielzeit, der an verschiedenen Orten in der Stadt war, sozusagen so eine Art Forschungsprojekt für uns selber. Wir haben, ich glaube, jeden Monat diesen Container umgesetzt und immer wieder andere Künstler eingeladen, vor Ort zu arbeiten mit Menschen, manchmal aber auch nur mit den Räumen, in denen dieser Container saß. Es war sehr unterschiedlich. Und am Anfang war das, wir haben natürlich solche Sachen auch in unserer Pressekonferenz gesagt, wie sie viele sagen, wir meinen die Stadt, wir gehen in die Stadt und so. Und dann denken immer alle, meinen die das jetzt ernst? Die meinen das bestimmt nicht ernst und so. Und dann stand dieser Container, dann habe ich auch so Sätze gehört, Mensch, das sieht jetzt aus wie ein Klohäuschen und also so, wie das dann halt so ist. Und nach so 3-4 Orten fing das dann an zu kippen. Dann merkte man, hey, die meinen das wirklich ernst. Die gehen auch auf die Menschen zu, die laden Menschen ein, die entwickeln kleine Projekte, die dann aber später im Spielplan größer gedacht werden, weiterentwickelt werden und so. Und das war sozusagen für das Ankommen in der Stadt und die Stadt als durch diese verschiedenen Orte, an denen der stand, in der Innenstadt, der stand aber auch in Weingarten in Freiburg, an verschiedenen Plätzen, war das für uns alle tatsächlich so eine Forschungsarbeit oder so ein Kennenlernen der Stadt in unserer ersten Spielzeit.
Und kamen dann andere Leute ins Theater?
Ja, also durch die Projekte, die wir dann daraus entwickelt haben, kamen definitiv andere Menschen ins Theater. Ja, absolut. Das hat uns total bereichert, auch in unserer Fantasie, wie wir Projekte, wie wir die Stadt dann kennengelernt haben und mit wem wir uns verbünden, wen wir alles getroffen haben und so. Also definitiv waren dann nicht vielleicht im Großen Haus und nicht im Musiktheater, aber in den anderen Spielstätten definitiv.
Und um vielleicht das Projekt noch anzusprechen, weil das schon so typisch ist dann oder Ihre Vorstellung von Theater beschreibt, dieses Türmerprojekt. Bürger und Bürgerinnen haben im Turm des Theaters zum Sonnenauf- und Untergang über die Stadt gewacht.
Genau. Es ist ein künstlerisches Projekt von Joanne Layton. Das ist eine Choreografin, also die das auch als choreografisches Projekt denkt und 300, also quasi ein Jahr jeden Tag zum Sonnenaufgang und zum Sonnenuntergang kommt der sogenannte Türmer, so heißen dann diese Figuren. Das ist eine Plattform, die wir auf dem Theater errichtet haben, sehr, sehr schön, sehr auch gut sichtbar von dem Platz vor dem Theater, der Platz der alten Synagoge. Und dieser Türmer wacht eine Stunde über die Stadt. Genau, das Ganze ist aber mit so einem Ritual noch verbunden. Er wird begleitet von einer Person. Die kriegen eine Einführung und nicht nur eine Einführung für den Kopf, sondern auch für den Körper. Dieses, wie steht man in diesem künstlichen Turm, also diesem extra dafür eingerichteten Turm. Und dann gibt es eine sehr schöne Dokumentation. Man schreibt auch einen Text über hinterher. Es gibt für jeden Türmer ein Foto und dann eine sehr schöne Dokumentation. Und dann haben wir nochmal ganz am Ende auf der großen Bühne alle Türmer zusammengeholt und eingeladen und dann diese Dokumentation, die konnte man sich dann selber zusammenstellen. Jeder Tag war ein Blatt und dann war das sozusagen so eine Installation auf der Bühne. Das ist ein sehr, sehr schönes Projekt gewesen und die Menschen, das ist wirklich das Erstaunliche. Wir haben das ausgeschrieben, man musste sich dann eintragen auf einer Internetseite, Termin buchen und reservieren und man braucht für jeden Türmer ja dann eine Begleitperson. Wir mussten dann die Schlüssel, haben wir dann bei der Poli für das Theater, weil das im Sommer ja morgens wann geht die Sonne auf, um 5 oder so, da ist das Theater dann auch noch nicht geöffnet, dann durften wir den Schlüssel bei der benachbarten Polizeistation deponieren und man brauchte also sehr viele Menschen, die sich für dieses Projekt engagieren und die da Zeit opfern. Und das war irgendwie innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Und die Leute haben das wirklich mit großer Begeisterung und großer Ernsthaftigkeit begleitet und gestaltet. Es war wirklich toll.
Haben Sie denn, und mit den ganzen Zuständigkeiten, haben Sie Lieblingsbereiche oder so Aufgaben, Termine, auf die Sie sich besonders freuen?
Ja, wenn ich Zeit habe also Probenbesuche. Und das Nachdenken über Spielplan und wo geht die Reise für die Münchner Kammerspiele hin, das ist schon immer das, was mir am meisten Spaß macht, glaube ich. Und ich hoffe mehr und mehr natürlich jetzt auch die Auseinandersetzung und Begegnung mit Publikum.
Und da wir von den Facetten des Berufs sprachen und die Glücksmomente ja jetzt schon mehrfach hatten, was finden Sie besonders hart? Was macht Sie wahnsinnig?
Sie meinen jetzt in Bezug auf...
Beim Intendanten sein.
Am Intendanten sein. Also am meisten wahnsinnig macht es, dass nicht alle Leute Theater lieben. Das ist, glaube ich, das, was ich möchte gerne, dass dieser Ort sowohl sich selber auszudrücken, als auch es anzuschauen, dass möglichst viele Menschen den Zugang dazu gewinnen mögen. Und weil es ein so großartiges Ausdrucksmedium ist, das macht mich wahnsinnig, dass uns das nicht gelingt oder dass uns das nur in Ansätzen gelingt. Und dann gibt es viele Themen. Das ist natürlich das Geld, das ist der Kampf um Budgets. Und dann gibt es viele Fragen, die diese Theater ja umtreibt, auf dieser Arbeitgeberebene. Was ist Macht? Wo sind die Betriebe rassistisch? Das sind große Herausforderungen. Das macht mich nicht in dem Sinne wahnsinnig. Das war ja Ihre Frage, ne?
Ja. Und wenn Sie sagen, es grämt Sie immer wieder, dass nicht alle Leute Theater lieben. Sie machen das ja schon lange. Haben Sie das Gefühl, es wird immer schwieriger, die Leute ins Theater zu bringen oder auch dem Theater sein Standing zu erhalten?
Das könnte ich jetzt noch nicht so sagen. Ich glaube, diesen Einbruch oder diese Zäsur von Corona, die würde ich gerne tatsächlich da gibt es eine, aber da gibt es auch eine gesellschaftliche Zäsur, die wir, glaube ich, anders in den Blick nehmen müssen. Die Chance hatten wir jetzt nicht. Durch den Ausbruch des Krieges ist das sofort zugekleistert worden, sozusagen.
Wir können ruhig den größeren Bogen spannen, denn es ist ja auch die Konkurrenz gewachsen. Also weiß ich nicht, Stichwort Internet oder jede Kunstform kriegt ja dann
genau,
mal
aber
Konkurrenz.
Diese Diskussion führen wir schon lange, oder? Also ist das Fernsehen eine Konkurrenz fürs Theater? Natürlich gibt es da mannigfaltige Themen und Auseinandersetzungen zu führen. Das Theater entwickelt sich aber weiter und sucht auch seine Möglichkeiten, seine Ausdrucksmöglichkeiten. Für mich ist das große Thema tatsächlich das Bildungsthema, dass wir es schaffen sollten, müssten, finde ich, Kunst anders in unseren Bildungsbiografien aller Kinder zu verankern. Und da meine ich nicht nur das Theater. Das ist für mich die große und zwar eine gesellschaftliche Herausforderung, ob das Theater in dieser Form dann weiter besteht oder nicht oder so, finde ich an der Stelle dann immer nicht die relevante Frage, aber ich finde die Auseinandersetzung mit Kunst wahnsinnig wichtig für eine Gesellschaft. So würde ich das beschreiben. Und das wird schwerer, weil wir andere Schwerpunkte setzen. Aber diese Schwerpunkte sind nicht unbedingt, weil es jetzt Netflix gibt, sondern die sind, glaube ich, eher im Sinne, welchen Wert messen wir Dingen zu, die sich einer kommerziellen Nutzung stärker entziehen, zum Beispiel. Welche Rolle spielen andere Werte? Das ist, glaube ich, eher die gesellschaftliche Debatte, die wir führen müssen.
Das ist ein gutes Schlusswort. Dann, wir sind auch am Ende der Sendung. Dann danke ich Ihnen, dass Sie da waren.
Ich danke Ihnen.
Und wünsche Ihnen alles Gute für die Kammerspiele und den Nach-Corona-Neustart. SWR2-Tandem mit Barbara Mundel. Die Redaktion hatte Elinor Krogmann, Technik Neo Trautwein und Heike Reinhardt. Und mein Name ist Bernd Lechler.